Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung, kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Liebe Waltraud, heute sprechen wir ja über deine Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema Entwicklungsbegleitung und insbesondere das Thema Haltung wollen wir heute besprechen. Und da möchte ich dir gleich mit einer Frage beginnen, und zwar, warum ist dir das Thema Haltung so besonders wichtig?
Ja, warum ist mir das Thema Haltung so wichtig? Ich glaube deshalb, weil wir irgendwann mal gesagt haben, die Entwicklungsbegleitung ist keine Methode oder so etwas, sondern sie ist eine Haltung. Und da die Entwicklungsbegleitung eine Haltung ist, ist das Thema Haltung natürlich für mich ganz besonders wichtig. Und ich hätte auch gleich ein Zitat dazu, weil ich liebe Zitate. Und das Zitat zum Thema Haltung stammt von Romano Guardini. Und der hat mal gesagt, das erste Wirkende eines Menschen ist sein Sein, das zweite, was er tut, und das dritte erst, was er redet. Und genau um dieses Sein geht es. Denn so wie wir sind, das entsteht aus unserer Haltung heraus. Und diese Haltung wird erzeugt in unserem Frontalhirn. Das ist die Stelle vorn hinter der Stirn. Und da ich hier sehr, sehr viel mit Hirnorganik und ähnlichen Dingen arbeite, ist es für mich natürlich auch wichtig, was jetzt in Bezug auf die Haltung im Gehirn passiert. Und das ist halt unsere gesamte Einstellung, unser Selbstbild, unser Weltbild und so weiter. Und das ist in der Entwicklungsbegleitung für mich das A und O.
Kannst du uns dazu so ein Beispiel mal nennen, wie du in einer bestimmten Situation ja, dir vielleicht die eigene Haltung bewusst machst oder wie man sich grundsätzlich so eine Haltung ja, prägen kann?
Ja, vielleicht auch dafür ein Zitat. Also ich, wie gesagt, ich liebe Zitate. Und zwar hat André Stern mal gesagt, wir gehen nicht von einer Theorie aus, sondern wir gehen vom Menschen aus. Und da ich ja schon gesagt habe, die Entwicklungsbegleitung ist keine Theorie, möchte ich auch nicht von der Theorie ausgehen, sondern in unserer Haltung ist der Mensch das A und O. Das heißt, unser Gegenüber, die Individualität des Gegenübers und die immer im Zusammenhang mit dem, wie wir selber sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gefragt werde, was ist mit einem Kind los oder irgendwo zu Hilfe oder Unterstützung gerufen werde, frage ich mich erst einmal, ich sehe einen Menschen, wie wirkt dieser Mensch auf mich? Was bewirkt dieser Mensch in mir? Und damit bin ich gleichzeitig bei meiner Haltung, bei meiner Einstellung, weil damit komme ich mir auf die Schliche, was gerade in mir los ist, wenn ich einen Menschen beobachte oder wenn es darum geht, dass ich zu irgendjemandem etwas sagen soll.
Es geht ja um die Begleitung von Kindern bei ihrer Entwicklung. Gibt es jetzt so eine Empfehlung von dir an Erzieherinnen, Eltern und so weiter, was so die wichtigen Faktoren der eigenen Haltung sind?
Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir unser Gegenüber, also das Kind in diesem Fall, nicht auf irgendwelche Fähigkeiten oder Probleme reduzieren, sondern den Menschen immer als Ganzes sehen. Also diese Einheit von Körper, Seele und Geist. Sehr häufig ist es ja so, dass wenn Eltern oder Erzieherinnen sich an mich wenden, dass es ein bestimmtes Problem gibt. Und dieses Problem ist aber nur ein Teil des ganzen Kindes. Und als erstes gucke ich mir eben an, wie ist denn das ganze Kind? Ich sehe nicht dieses Problem als solches. Genauso wurde ja irgendwann mal gesagt, man soll eben überhaupt gar nicht mit Problemen arbeiten, mit Defiziten arbeiten, sondern mit den Fähigkeiten. Ja, aber auch die Fähigkeiten kann ich mir einzeln betrachten. Ich versuche aber immer, den Menschen als Ganzes zu sehen. Was drückt er aus? In welcher Beziehung steht dieser Mensch zur Umwelt, zu sich selber? Wie geht er in Dialoge, im Zusammenhang mit anderen Menschen? Und ich versuche mir möglichst nichts rauszufiltern, was ich natürlich automatisch sowieso tue. Durch mein eigenes Gehirn filtere ich immer, je nachdem, was bei mir gerade los ist. Aber ich bemühe mich, ein breites Spektrum zu sehen bei meinem Gegenüber.
Das ist jetzt, ja, du hast jetzt gerade beschrieben, wie du daran gehst. Ich frage mich, wie jetzt zum Beispiel man einer Erzieherin irgendwie helfen kann, ihre eigene Haltung in die Richtung zu entwickeln. Was sind also deine Empfehlungen an zum Beispiel eine Erzieherin oder Eltern, ihre eigene Haltung entsprechend zu entwickeln?
Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es zunächst einmal, dass ich anerkenne, dass mein Gegenüber ein anderer Mensch ist als ich und seine eigene Welt und Wahrheit selbst konstruiert. Das heißt, jeder Mensch nimmt auf durch seine eigene individuelle Art und Weise wahr. Und verarbeitet das auch und entsprechend auch das Verhalten ist ganz individuell. Und damit hat jeder Mensch seine eigene Wahrheit oder seine eigene Weltsicht. Und wenn ich damit ran, da herangehe, dass meine Wahrheit und meine Weltsicht die einzige ist, die es gibt, dann hindert mich das, das zu erkennen, was mein Gegenüber eigentlich gerade in sich hat, in sich trägt. Und da kommt gleich der zweite Satz dazu, neben dieser eigenen Konstruktion, dass jedes Verhalten eines Menschen für diesen Menschen in seinem Kontext sinnvoll ist. Das heißt, das Anerkennen der Sinnhaftigkeit dessen, was mein Gegenüber tut. Das muss für mich nicht unbedingt sinnvoll sein, aber für ihn ist es sinnvoll. Und mein Beispiel ist sehr häufig, ich bin zum Beispiel in einem Kindergarten und da kommt morgens ein Kind hereingestürmt und als erstes tritt es mir gegen das Schienbein. Finde ich natürlich gar nicht gut. Aber ich sage mir, dass das Kind sich so verhalten hat, macht für dieses Kind einen Sinn. Heißt nicht, dass ich sage, okay, macht für dich einen Sinn, mach bitte weiter. Das natürlich nicht. Ich muss meine Grenzen ziehen für mich und muss auch definitiv sagen, dass ich das nicht möchte und dass das nicht für mich nicht in Ordnung ist. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, mein Gegenüber hat ein sinnloses Verhalten und das stört mich und das muss weg. Oder ich muss sagen, es hat seine Gründe gehabt, es hat seinen Sinn gehabt. Und wenn ich den herausbekomme, den Sinn, dann kann ich auf dieses Treten anders reagieren. Beispielsweise, wenn der Sinn wäre, dass dieses Kind morgens immer nicht sich richtig begrüßt fühlt im Kindergarten. Und dass der Sinn wäre, es tritt mir gegen das Schienbein, damit ich es auch auf jeden Fall sehe. Dann müsste ich in Zukunft mein Verhalten ändern und sagen, okay, ich begrüße dieses Kind in einer anderen Weise. Wenn jetzt der Sinn gewesen wäre, dass das Kind durch irgendwas, was es vorher erlebt hat, sehr aufgebracht ist, sehr angespannt ist, frustriert ist oder was auch immer und es hat seinen Frust an mir losgelassen, dann braucht das Kind von mir eine Reaktion, dass ich ihm anbiete, auf eine andere Weise seinen Frust loszuwerden und nicht gegen mein Schienbein. Und so ist das Erkenntnis des Sinns für mich eine Möglichkeit, mich diesem Kind gegenüber angemessen zu verhalten. Immer noch nicht sagen, okay, mach weiter. Darum geht es nicht.
Das heißt, ich akzeptiere, dass das Handeln des anderen für ihn Sinn macht, für mich nicht. Und ich kann dem anderen praktisch, sagen wir mal, nur bei seiner Entwicklung helfen, wenn ich das erstens akzeptiere und aber auch dann probiere rauszukriegen, wie kommt denn sein Sinn zustande? Wie mache ich das denn mit einem Kind? Wie kriege ich raus, warum dieses Kind in deinem Beispiel die Erzieherin morgens tritt? Was kann die Erzieherin da ganz konkret machen, um den Sinn des Kindes herauszubekommen?
Der erste Schritt ist der, dass sie es nicht nur diese eine Verhaltensweise gibt, sondern, wie schon zu Anfang gesagt, das ganze Kind sehen und nicht auf die Verhaltensweise zu reduzieren. Morgens tritt das Kind. Es gibt eben mehr Verhaltensweisen des Kindes. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, herauszubekommen, wann hat das Kind es nicht nötig zu treten. Das heißt, wir stellen gelungene Situationen, Situationen, in denen das Kind und ich oder das Kind und die Erzieherin sich so begegnen, wie sie es sich wünschen würden. Und es ist auf jeden Fall so, dass das Kind sich auch wünscht, eher eine angenehme Begegnung zu haben. Denn da haben wir eines der Grundbedürfnisse unseres Seins. Das ist das Grundbedürfnis, ist das Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Verbundenheit. Und das wünscht sich das Kind ganz genauso wie auch der Erwachsene. Und das zweite Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Eigenwirksamkeit. Und manchmal verrutscht das etwas, dass das Kind diese Eigenwirksamkeit, zum Beispiel in der Situation des Schienbeintretens, in den Vordergrund stellen muss, weil es auf eine andere Weise eventuell keine Verbundenheit kriegt. Und wenn wir diese beiden Grundbedürfnisse jetzt dazu nehmen und jetzt davon ausgehen, wann klappt die Kommunikation, wann sind Situationen so, wie wir sie uns wünschen und das Kind sie sich auch wünschen würde, dann haben wir eine Situation, wo Bedürfnisse erfüllt sind und dann können wir daraus eventuell ableiten, was war in der Situation des Schienbeintretens nicht erfüllt worden, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt worden und dann können wir was anderes anbieten.
Okay, danke für diese Erläuterung. Das heißt, die Erzieherin springt gewissermaßen nicht gleich in eine fragende Situation nach dem Motto, warum trittst du mich? Sondern öffnet praktisch das Ganze und guckt sich das ganze Kind an und sagt, aha, warum hat es mich denn jetzt hier getreten und da nicht? Also wie kann ich eine Situation herbeiführen, in der das Kind gewissermaßen nicht tritt?
Zum Beispiel, ja. Und da haben wir etwas anderes. Du hast eben die Frage gestellt, warum hat mich das Kind da getreten? Und diese Frage nach dem Warum, das ist die Frage nach dem Grund und nach der Ursache. Und dieser Grund, diese Ursache geht immer in die Vergangenheit. Was ist beim Kind vorher gewesen, dass es sich so verhalten musste? Das fragen wir sehr häufig und sehr gerne, weil es uns scheinbar Aufschlüsse gibt über das, was mit dem Kind los ist. Aber diese Frage nach der Vergangenheit, nach dem Warum, ist ja häufig so, dass wenn jetzt zum Beispiel das Kind mich tritt, weil es frustriert war, weil es morgens eine Ohrfeige gekriegt hat, beispielsweise. Und wenn das Kind jetzt, wenn ich die Frage beantwortet kriege, aha, das Kind ist morgens von irgendjemandem geschlagen worden, dann kann ich das ja nicht mehr verändern. Das, was in der Vergangenheit liegt, kann ich ja eh nicht mehr verändern. Das heißt, es wird vielleicht immer wieder mal vorkommen, dass dieses Kind eine Ohrfeige bekommen hat und dann müsste es mich jedes Mal treten. Die Frage nach dem Sinn ist eine andere als die Frage nach der Ursache. Die Frage nach dem Sinn ist die, was möchte das Kind mit seinem Verhalten bezwecken? Wohin soll es gehen? Und diese Frage ist in die Zukunft gerichtet. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, das soll dahin gehen, dass das Kind seinen Frust los wird, dann kann ich ihm was anbieten, dass es seinen Frust los wird. Und wenn es dahin geht, das Kind möchte mit diesem Verhalten in der Zukunft bezwecken, dass es gesehen wird, wenn es morgens in den Kindergarten kommt. Und dann kann ich das machen. Das heißt, was die Frage, warum, was in der Vergangenheit liegt, kann ich eh nicht mehr verändern. Aber das, was in der Zukunft liegt, was das Kind bezweckt, was es für einen Sinn hat mit dieser Verhaltensweise, das kann ich dann ihm entsprechend anbieten und dann hat sich der Sinn erfüllt.
Wow, das war jetzt ein sehr schön deutlicher Hinweis an meine eher ursachenbezogene Vorgehensweise. Das war jetzt ein wichtiger Punkt. Danke dafür. Das heißt, was mich darüber, wo ich dich noch bitte, nochmal vielleicht kurz zu erläutern, du hast gesagt, in die Zukunft. Das eine ist Zukunft im Sinne von, was macht Sinn? Und das andere ist Zukunft. Welche Handlungsweisen resultieren daraus für den Entwicklungsbegleiter oder die Begleiterin? Also wie kann eine Entwicklungsbegleiterin oder Erzieherin jetzt rauskriegen, was sie da konkret tun kann, um diese Entwicklungschance für das Kind zu eröffnen?
Ja, was können die Erwachsenen tun, um dem Kind andere Entwicklungschancen zu eröffnen? Und da ist zunächst einmal wichtig, das gilt natürlich für alle Erwachsenen, nicht nur für Entwicklungsbegleiterinnen und Erzieherinnen, sondern ob das Eltern sind oder Ärzte oder was auch immer. Wenn wir möchten, dass das Kind in unserer Kommunikation andere Möglichkeiten bekommt, dann ist es wichtig für uns als Erwachsene, nicht sofort zu antworten, nicht sofort, wenn wir irgendein Verhalten sehen, was uns zum Beispiel vielleicht nicht gefällt, da einzugreifen, sondern zunächst einmal zurückzutreten. Einen Schritt zurücktreten und nicht sofort mit unseren Verhaltensweisen auf das Kind einzuwirken, sondern erstmal zu ergründen, was in mir passiert. Was geht in mir vor, wenn ich das Kind so erlebe? Und dann erst, wenn ich mir auf die Schliche gekommen bin und wenn ich das Kind nicht nur als jemand sehe, den ich jetzt beeinflussen möchte, sondern als jemanden, mit dem ich tatsächlich in Kontakt treten möchte, in einen Dialog treten möchte, dann ist es wichtig, dass ich mich selber betrachte und meine Art, mit der Situation gerade umzugehen, auch sehe. Es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist so, wenn Gefahr besteht, wenn akute Gefahr besteht. Wenn zum Beispiel in einem Kindergarten ein Kind gerade dabei ist, einem anderen Kind ein Spielzeug oder ein Bauklotz an den Kopf zu werfen oder ihm auf den Kopf zu hauen oder ein anderes Kind zu schlagen, zu beißen etc. Wenn also akute Gefahr besteht für irgendjemanden, auch wenn das Kind sich selber etwas antut, also akute Gefahr für das Kind selber, dann muss ich eingreifen. Dann kann ich nicht zurücktreten und erstmal die Situation betrachten, sondern dann muss ich eingreifen und die Gefahr beseitigen. Das ist das Wichtigste und das kommt immer zuerst. Aber wenn ich so sehe, zum Beispiel in Kindergärten, ist es ganz häufig so, dass die Erwachsenen auch eingreifen, wenn keine akute Gefahr besteht. Wenn es nicht darum geht, jetzt erstmal eine Situation zu klären, sondern es geht vielleicht darum, dass ich möchte, das Kind solle sich anders verhalten, dass ich selber Ansprüche habe, dass ich selber Vorstellungen habe. Wenn ich dann einen Schritt zurücktrete und mal gucke bei mir, wie ist denn das Verhalten des Kindes, was ich gerade bewertet habe, bei mir wirklich angekommen? Was ist bei mir passiert in der Situation, in der ich das Kind gerade gesehen habe? Dann sind wir beim Thema Haltung. Frage mich also, was reagiert eigentlich in mir auf das Kind? Was ist es an diesem Verhalten, was mich zum Beispiel stört, was ich anders haben möchte? Und dann mich selber zu betrachten, ist es etwas Grundsätzliches? Oder ist es manchmal so, dass an manchen Tagen, wo ich jetzt selber etwas schlechter drauf bin, da stören mich sehr viele Sachen. An anderen Tagen, wo es mir gut geht, wo ich ausgeschlafen bin, nicht mit dem linken Fuß aufgestanden bin, wo meine Gefühlslage selber ausgeglichen ist, da sehe ich oft über vieles hinweg und es stört mich nicht wirklich, wenn ein Kind dieses oder jenes tut. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Gesamtbetrachtungsweise oder dem Umgehen mit dem Kind aus meiner Haltung heraus. Ich bin beteiligt daran und ich muss mich angucken. Und bei diesem ganzen Angucken von mir selber spielen meine Gefühle eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bin ich sauer auf das Kind? Dann werde ich, auch wenn ich mich noch so sehr bemühe, freundlich zu dem Kind zu sein, werde ich das dem Kind signalisieren. Denn wir haben sogenannte Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Die haben wir und die hat das Kind auch. Und über diese Spiegelneuronen sind wir in der Lage zu fühlen, was der andere Mensch fühlt. Auch wenn das nicht immer ins Bewusstsein kommt. Aber es wird aufgenommen und es beeinflusst unser bzw. das Verhalten des Gegenübers immer mit. Vielleicht kennen das viele. Eine Erzieherin, bleiben wir mal im Kindergarten, eine Erzieherin ermahnt das Kind, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das Kind reagiert darauf und lässt die Verhaltensweise. Eine andere Erzieherin macht in einer vergleichbaren Situation scheinbar das Gleiche. Und das Kind reagiert mit Widerstand oder weglaufen oder ähnlichem. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, mit welchen Gefühlen die Erwachsenen in die Situation reingehen. Wenn das Kind spürt, der Erwachsene ist mir gerade nicht wohlgesonnen und er hat was gegen mich und er möchte eigentlich mich am liebsten in irgendeiner Form bestrafen, dann wird das Kind selber auf diese Gefühle innerlich reagieren. Und nicht, wie wenn das Kind spürt, der Erwachsene ist wohlwollend, er möchte mit mir in Kontakt treten, dann wird das Kind vielleicht herkommen oder die Verhaltensweise sein lassen. Und so hängt das, wie es in mir aussieht, ganz entscheidend damit zusammen, wie mein Gegenüber reagiert. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Ich selber erlebe es immer wieder, manchmal leider auch bei mir, selbst, dass wenn ich eine Aussage treffe über das Kind, dass ich dann Worte benutze, das Kind macht immer oder das Kind macht nie. Das ist etwas, was definitiv falsch ist. Denn kein Mensch macht immer dasselbe oder nie irgendetwas. Und das muss mir klar sein. Wenn ich jetzt von dieser Einschätzung, dass das Kind immer gleich ist oder nie irgendwas macht, wenn ich davon weg will, dann ist es wichtig, wieder das gesamte Spektrum des Verhaltens des Kindes mir anzusehen und mir zumindest in den Kopf zu rufen, während mir gerade irgendeine Verhaltensweise missfällt. Und wenn ich mir dann klar bin, okay, ich habe nicht nur eine Verhaltensweise vor mir, sondern ein ganzes Kind in seinem gesamten Spektrum, mir dann klar werde, bei dem, was passieren soll, sind immer wir beide zusammen drin. Nicht nur das Kind, sondern ich ganz genauso. Dann komme ich wieder zu dem Thema Haltung.
Danke, Waltraud.
Ich danke dir auch, Michael. Du hast durch meine Fragen mich begleitet und ich konnte auf dich eingehen und auf deine Fragen. Und deshalb ist das jetzt rausgekommen, was wir jetzt besprochen haben.
Super. Na dann.
Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.